Das Wort Gottes für diesen ersten Feiertag, das finden Sie im vierten Buch Mose, 4. Mose 24. Ich lese uns die Verse 14 bis 19. Und nun siehe, ich ziehe zu meinem Volk. So komm, ich will dir kundtun, was dies Volk deinem Volk tun wird zur letzten Zeit. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach, es sagt Biliam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Edom wird er einnehmen und Seir, sein Feind, wird unterworfen sein. Israel aber wird Sieg haben. Aus Jakob wird der Herrscher kommen und umbringen, was übrig ist von den Städten. Zu Gebet und Lied bitte ich Sie aufzustehen. Herr Jesus Christus, zuallererst wollen wir damit anfangen, dass wir dir, dem Lebendigen, dem Allmächtigen, unserem Gott, die Ehre geben. Wir beten dich an, das Kind in der Krippe, den Mann am Kreuz, den auferstandenen Herrn, den ewigen Gott, der zu Rechten ist und den, der wiederkommt und herrschen wird und sein Reich aufrichten wird. Wir beten dich an. Und dann wollen wir dir ganz herzlich danken, dass wir an diesem Morgen hier zusammen sein dürfen. Wir danken dir für die Umstände, in denen wir diese Gemeinschaft erleben dürfen, untereinander und mit dir. Wir danken dir für unseren Gottesdienst und wir danken dir auch für die, die mit uns verbunden sind über den Livestream. Gemeinsam stellen wir dich, Jesus, in die Mitte. Und wir wollen dir danken, dass wir mit all dem, was uns ausmacht, unsere Freude, unser Glück, unsere Last, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Schuld, unsere Erwartungen und Hoffnungen, mit all dem in deine Gegenwart hineintreten können. Und dass wir jetzt dich, den Morgenstern, dich, diesen Stern aus Jakob, dass wir dich hier in unserer Mitte haben. Dein Wort will uns begegnen. Du selbst willst uns darin begegnen. Und wir bitten dich um deinen Segen im Reden und Hören deines Wortes. Ganz bewusst nehmen wir unsere Kinder mit in dieses Gebet hinein und bitten dich, dass du ihnen wohltust, auch an diesem Ort und an diesem Tag. Danke, dass du so einzigartig, das ganz, ganz Kleine unserer Existenz und das Riesige deines Universums und deiner Heilsgeschichte im Blick hast. Was bist du für ein Gott? Gelobt seist du in unserer Mitte. Amen.
Ja, wir haben einen etwas ungewöhnlichen Text, vielleicht für den einen oder anderen an Weihnachten, aber wir werden sehen, dass das eine jedenfalls der ganz prägnanten messianischen Prophetien des Alten Testaments ist, die so deutlich auf unseren Herrn Jesus hinweist, der gekommen ist und der wiederkommen wird. Wir haben ja gerade Krieg in Israel, im Gazastreifen. Und seit Israel erwählt ist, wird es auch angefochten, ist es umkämpft, auch durch eigene Schuld zum Teil. Sehr bekannt ist natürlich der jüdisch-römische Krieg. Das war Nero, der seinen General Vespasian aus dem Ruhestand, aus der Beiseitesetzung, muss man eigentlich genau genommen sagen, wieder hervorholte, um diesen Aufstand der Juden 66 zu bekämpfen. Er eilte dann im Vierkaiserjahr zurück nach Rom, um selber Kaiser zu werden. Und dann ist dieses bekannte Ereignis im Jahr 70 gewesen unter Titus, seinem Sohn und dem späteren Cäsaren, dass Jerusalem zerstört wurde und dass der Tempel zerstört wurde. Das war ein großer Einschnitt. Sie müssen sich vorstellen, dass etwa ein Drittel aller Gesetzesvorschriften der gesamten Tora sich auf den zeremoniellen Dienst im Tempel bezieht. Das heißt, im orthodoxen Sinn verstanden, Judentum ohne Tempel ist schlichtweg undenkbar. Jedenfalls für einen frommen Juden. Weniger bekannt, aber nicht weniger einschneidend, ist dann ein Aufstand der Juden rund 50, 60 Jahre später gewesen, der sogenannte Bar Kochba-Aufstand. Und wenn Sie die Überschrift gelesen haben, dann haben Sie schon gemerkt, das geht in das Thema hinein. Es war so, es war im Jahr 132 bis 135 und die Katastrophe war fast noch größer, die über Israel, über Jerusalem gekommen ist. Danach wurden sie wirklich in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Es kamen so viele um, es wurden viele verkauft, in die Bordelle, in die Bergwerke verschleppt und so weiter und so fort. Und dieser Aufstand ist eben mit diesem Bar Kochba verbunden. Und Bar Kochba, das ist nun nicht irgendein Name wie Hans Mayer oder Lieschen Müller, sondern das ist eigentlich eine Ehrenbezeichnung. Bar heißt aramäisch Sohn, also hebräisch wäre es Ben. Kochba, das ist der Stern, der Sternensohn. Und wenn Sie Andreas Schäfer aufmerksam zugehört haben oder überhaupt Numeri 22, 24 kennen, also Kapitel 22 bis 24, dann wissen Sie, dass dieser Sternensohn ja gerade von diesem Bileam vorhergesagt wurde. Er wurde als Messias begrüßt. Der bedeutendste Schriftgelehrte der damaligen Zeit, Rabbi Akiva, nebenbei gesagt, er konnte den gesamten Tanach auswendig. Also Sie haben ja noch ein paar Tage bis Ende des Jahres, vielleicht kriegen Sie es auch noch hin dieses Jahr. Also das gesamte Alte Testament in unserer Formulierung. Er erklärte ihn zu Messias, er selber, und das weiß man aus Münzen, der bezog diese Prophezeiung auf sich und nannte sich Nassi. Es gab also ein paar Münzen aus der Numismatik, weiß man das. Da wurde der Stern dargestellt. Der Stern, er ist der Stern, den Bileam wider Willen, muss man fast sagen, verheißen hat. Der große Sternsohn. Das war natürlich dann nicht der Fall. Es kam nicht zur großen Erfolg gegen die Römer. Er war nicht der Messias, sondern er war einer der zahlreichen falschen Messiasse, die Jesus ja angekündigt hat und die dann auch im Verlauf der 2000 Jahre gekommen sind und noch kommen werden. Man hat ihn dann übrigens in der rabbinischen Literatur später umbenannt vom Bar Kochba in Bar Koseba, das heißt Lügensohn. Interessant auch für uns in unserer Zeit, wo ja die Messias-Erwartung immer mehr auch im Judentum um sich greift, ist, dass die damalige Zeit eben auch eine große Naherwartung hatte, im ersten Jahrhundert generell, aber auch im zweiten Jahrhundert, und dass es apokalyptische Berechnungen gab und sie glaubten, sie sind jetzt an der Zeit, in der das alles erfüllt wird. Also das von Anfang an ist man sozusagen irgendwelchen falschen prophetischen Berechnungen als Irrtum unterlegen. Ja, also Jesus, der wahre Sternensohn, nach 4. Mose 24. Und Weihnachten hat es ja mit der Geburt des ewigen Gottessohns als Mensch mit zwei Naturen zu tun. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott und er ist der von Bileam prophezeite Sternensohn. Dieser Tage hat mich jemand auf der Konferenz gefragt, naja, Sie hätten einen Pastor, der sagt, das ist aber völlig falsch, das ist eine Irrlehre, der sagt, ja, als Jesus Mensch wurde, da hat er seine Gottheit komplett abgelegt. Nein, das Wunder ist, er ist beides in einem, wahrer Gott und wahrer Mensch. Er blieb Gott, als er Mensch war, und er blieb als Erhöhter auch der neue Mensch in seiner Gottheit. Ich muss ehrlich sagen, ich war erstaunt, als ich dieser Tage, vielleicht haben Sie das auch beobachtet und gelesen, davon gelesen habe, dass Inter Consulare, dessen Leiter Hermann Binkert aus Erfurt ja schon einmal hier war zum Tag der Orientierung, dass Inter Consulare im Auftrag von Idee eine Umfrage über die Gottheit Jesu gemacht hat. Und ich weiß nicht, ich traue dem Ganzen nicht so richtig. Angeblich, also Hermann Binkert, dem traue ich schon, aber irgendwie müssen die komisch gefragt haben. Ich kann mir das anders nicht erklären, denn angeblich, sage ich jetzt mal, heißt ja so schön, trau keine Umfrage, die du nicht selber in Auftrag gegeben hast. Das geht eigentlich auch mit der Statistik, ja. Also angeblich glauben 24% aller deutschen Bundesbürger, dass Jesus Christus nicht nur Mensch geworden ist, sondern dass Gott in ihm Mensch geworden ist. Also etwas sehr Zentrales. Ich weiß nicht, wie Sie mit dieser Zahl umgehen. Also ich habe schon öfters gesagt, Häresie, Irrlehre in der Bibel wird nicht an Tauffragen oder Kleidungsfragen oder anderen sekundären, tertiären Dingen festgemacht, sondern immer an der Christologie. Wer ist Jesus? Was hat Jesus getan? Und was wird Jesus noch tun? Also alles, was ganz zentral mit ihm, seiner Person, seinem Werk, seiner Sendung zu tun hat. Und wer leugnet, dass Jesus Gott ist, der leugnet das Zentrum des Evangeliums. So einfach sind die Dinge. Das ist sehr wichtig, dass wir das festhalten. Schauen wir uns einmal diese Biliams Prophezeiung an. Wir sind ja jetzt etwa 1400 vor Christus und es war ein am Euphrat lebender Seher, eigentlich ein Chaldäer. Und das hat natürlich die Juden und das Judentum immer beschäftigt. Wie kann es sein, dass ein Prophet des Herrn nicht aus Israel kommt? Rashi, der bedeutendste Rabbiner im Mittelalter, 1041 geboren, in Frankreich, er sagt, der ewige gepriesen sei sein Name, hat den Nationen auch dann und wann Propheten geschenkt, damit sie nachher nicht behaupten können, wenn sie nur recht belehrt worden wären, hätten sie sich gebessert. Also ist auch eine kleine Chance gewesen. Übrigens, man hat bei Ausgrabungen im Jordantal 1967 auch eine Inschrift gefunden, bei einer Vertäfelung, da heißt es, Biliam, des Sohnes Beors, des Mannes, der ein Seher der Götter war, die nachts zu ihm kamen. Naja, also eine ganz komische Gestalt. Oberrabbiner Dr. Josef Herz, 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, als es noch ein britisches Empire gab, der Oberrabbiner des britischen Empire, er nennt ihn, der große Zauberer kommt aus dem typischen Land der Zauberer. Biliam, eine ganz besondere Gestalt. Und das Rätsel ist ja, Sie kennen ja sein tragisches Ende, vermute ich mal, und dass er eigentlich etwas tun will, was ein Prophet des Herrn nicht tun sollte, nämlich das Gottesvolk zu verfluchen. Und doch darf er dann diese wunderbare Verheißung, diese wunderbare Prophetie aussprechen. Das heißt, genau genommen, wenn Sie gut zugehört haben, ist es nur auf einer Seite eine wunderbare Verheißung, denn für die Feinde Gottes, für die Feinde Israels, ist es die Prophetie über die völlige Vernichtung. Ich habe bei dieser Tage mal was geschrieben, wird dann irgendwann jetzt mal veröffentlicht werden, über den Gaza-Krieg. Und es ist schon erstaunlich, was auch das prophetische Wort über Gaza sagt. Schreckliche Gerichtsworte, ob die jetzt eintreffen, ob die jetzt schon vollends eintreffen, das weiß ich nicht. Aber es ist kein Spaß, die Hand gegen Gottes Volk zu erheben. Nicht, weil sie besser sind, nicht, weil sie ohne Sünde wären, sondern weil sie Gottes Wahl sind und Gott sagt, das ist meine Sache, das geht euch gar nichts an. Also Biliam, der heißt übrigens Volksverderber, Volksverschlinger. Wenn man so übersetzen würde, da steckt das Wort Bala drin. Es taucht zum Beispiel auf, wo der Fisch bei Jona den Jona verschluckt, den kleinen Propheten, den bockigen Kerl. Ja, bei uns ist ja alles ganz anders wie bei Jona. Bei uns sagt Gott einmal und dann funktioniert es und es gibt kein Widerrede mehr, kein Ungehorsam das ganze Leben. Aber der war halt einfach bockig. Und dann kam dieser Fisch und verschluckte ihn und da steht das Wort Bala. Also er ist ein Volksverschlinger, einer, der verdirbt und er ist der Sohn Beors, das können Sie mal im Hinterkopf behalten, ein Sohn des Verzehrers. Dreimal wird im Neuen Testament von der Lehre Biliams gewarnt. Also etwas, was fast von Anfang an der Schrift durch die ganze Bibel geht, bis auch in unsere Tage, Achtung, Biliams Lehre, Achtung, Biliams Verfügung. Dann darauf gleich noch ein wenig eingehen. Jetzt, wie kommt dieser Biliam nach dem heutigen Jordanien? Also wenn wir da von Begriffen lesen wie Edom, Seir, Moab, das ist also Südjordanien, Edom, das sind die roten Berge. Ich kann mich gut erinnern, wie wir mal im Moschaf waren. Also es war so ein bisschen deutsche Viehwirtschaft mitten im Negev. Also Kühe, die hatten natürlich ein paar Luxusteile, weil es da so heiß war. Die konnten jederzeit sich abduschen, darunter stellen. Da kam kaltes Wasser und so. Aber ansonsten war das eine Milchviehwirtschaft. Jotaba, wie wir sie auch kennen. Aber auf der anderen Seite, es war so am späten Nachmittag, da sah man rot leuchten die Berge von Edom. Ja? Das geht also auf Esau zurück. Da in dieser Region, das ist das Gerichtsmord, und dann eben auch weiter nördlich Seir und dann Moab, das ist also die Ammoniter, da kommen dann nördlich, das ist also das heutige Jordanien. Und die haben Angst vor Israel, weil sie mitbekommen haben, dass wo die drüber gehen, kein Gras mehr wächst. Und sie wissen, wir haben militärisch keine Chance. Die waren so dumm, nicht so dumm wie wir heute, dass sie nicht dachten, es gibt nicht noch Mächte hinter der sichtbaren Welt. Die haben gesagt, wir können die mit normalen Waffen gar nicht besiegen. Die haben einen mächtigen Gott, der hat sogar die damalige Supermacht mit ihren Göttern, die Ägypter, besiegt. Wir brauchen okkulte Kräfte, wir brauchen okkulte Mächte, wir brauchen einen Zauberer, wir brauchen einen, der diesen Bann in der unsichtbaren Welt über sie bringt. Nur dann können wir gegen sie gewinnen. Es war also ein Ringen auch mit den Mächten, die im Hintergrund dieser Welt ihr Werk haben. Und so ruft Balak, der König, der war wahrscheinlich gar kein Moabiter, sondern ein Midianiter, aber das nur am Rande, waren zwei Ausländer, die diese Geschichte prägen. Balak ruft den weithin bekannten Beschwörer, der aber doch auch ein Prophet Gottes war, Bileam, Israel zu verfluchen. Naja, und dann wissen wir ja, wie es gekommen ist. Also er schickt da mal Boten hin, mit ein paar Dollarnoten, bisschen Edelstein, und ich vermag dich zu ehren. Ja, der Bileam, er will schon auch Gott dienen. Und da merken wir, wo das Problem ist. Er will auf der einen Seite schon Gott dienen und Gott gehorsam sein. Aber auf der anderen Seite lockt ihn so sehr das Geld und die Ehre. Ist gespalten. Er ist nicht ungeteilt. Hebräisch würde man sagen, er ist nicht tamim, er ist nicht voll und ganz. Abraham bekommt gesagt, wandle mir angesichts ungeteilt, tamim, vollständig, ganz, mit ungeteiltem Herzen. Und der Bileam hatte ein geteiltes Herz, eine geteilte Persönlichkeit. Auf der einen Seite wollte er Gott dienen und diente er Gott auch und Gott benützt ihn auch. Aber er ließ die andere Seite immer auch parallel existieren, lieferte das nie Gott aus. Und hier war das Lockmittel Ehre und Geld, das ja auch schon vielen zum Fallstrick wurde, auch in unserer Zeit. Der Herr Jesus sagt in seiner Feldrede, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Matthäus 6, Vers 24. Kurt Schneck sagt, der Mammonsgeist, das ist die entscheidende Frage in der westlichen Welt. Jedenfalls, dann reitet er doch los. Also es ist ja schon einmal so ein Versuch. Also wenn sie von Gott ein deutliches Nein bekommen, dann nochmal und nochmal und eigentlich will ich ja doch. Und dann kennen Sie ja den Esel. Rembrandt hat ja ein wunderbares Bild dazu gemalt. Und dann erlaubt ihm aber Gott zu gehen. Und jetzt will er ja Israel verfluchen. Er wird auf Götterberge geführt, auf die Höhen Baals. Das hat auch noch nachher seinen Ausfluss bei seinem Rat. Und er will verfluchen, und Sie kennen hoffentlich die Geschichte, er muss dreimal segnen, und da Balak, dem fallen die Haare aus, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich den Mann endlich hierher gebracht mit viel Bestechungsgeld und allem möglichen Aufwand und hier auf den Bergen Altäre gebaut, und er geht darauf aus, Israel zu verfluchen. Und er segnet Israel, er segnet meine Feinde. Das ist doch zum Mäusemelken. Wolfgang Juri, mein väterlicher Freund, sagte, der Herr drehte das mediale Fluchwort in ein Segenswort in seinem Mund. Im Judentum sagt man, Gott drehte die Worte in seinem Mund. Also der sagte was und es kam was ganz anderes raus, als das, was er eigentlich sagen wollte. Wie das genau ging, weiß ich nicht. Und daraufhin prophezeit dann Bileam, also der setzt im Ganzen noch eine Krone auf. Nicht nur, dass er seinen Auftrag nicht erfüllt. Er sagt zwar, ich kann nur sagen, was der Herr mir zeigt, aber er wollte ja schon. Sie sehen das auch in der Varianz seiner Opfermethoden. Also er ändert ständig den Weg, die Möglichkeiten, die Mittel, um Gott doch noch davon irgendwie dazu zu bringen, dass er Israel fluchen kann. Also er will schon. Und dann, um den Ganzen im negativen Sinn eine Krone aufzusetzen, kann er nicht nur Israel nicht fluchen, sondern er prophezeit sogar den Untergang seiner Auftraggeber. Da wird einer kommen, der wird euch den Garaus machen. Nun, was hier in 4. Mose 22 bis 24 nicht steht, aber was sich aus anderen Stellen ergibt, das ist, dass Bileam doch noch Erfolg hatte mit einem teuflischen Rat. Und dieser Rat, der durchzieht auch wie, ich habe es bereits gesagt, wie ein roter Faden die ganze Bibel. Und deswegen wird auch dreimal im Neuen Testament vor ihm gewarnt, auch bei den Sendschreiben heißt es, dass sie der Lehre Bileams gefolgt sind. Und wie sah dieser Rat aus? Da müssen wir an die Hure Rahab denken. Die Hure Rahab hat diese super befestigte Stadt gewusst, dass sie Jericho ausgeliefert ist und dass Israel sie erobern wird. Und was sagt sie als Begründung? Sie sagt als Begründung, und da blickt sie auch in die unsichtbare Welt, unser Schirm ist von uns gewichen. Also der Schirm in der unsichtbaren Welt ihrer Götter und Götzen, der Engelmächte, der Kosmogratoren, dieser Schutzschirm ist gewichen, denn der Herr der Herren, der Gott der Götter kommt. Und deswegen weiß ich, dass sie Jericho erobern werden. Sie versteckte die Kundschaft und den Rest kennen sie dann. Und so, Wilhelm Busch hat es so schön beschrieben, so wird der Rat Bileams gewesen sein, sagt, ihr könnt gegen Israel nicht siegen, ihr könnt gegen Israel nicht gewinnen. Aber wenn sie Gott untreu werden, dann sind sie schwach. Und da mag der Balak gesagt haben, so blöd werden die doch nicht sein. Entschuldigung, wenn ich das mal kurz einfüge, doch so blöd sind wir manchmal. Doch so blöd sind wir. So blöd waren die Auserwählten Gottes durch die ganze Geschichte immer wieder. Also Balak hört dann auf Bileam und Bileam sagt, ihr müsst es eigentlich klug machen. Ihr müsst euch sozusagen mit ihnen verbinden, ihr müsst ihre Gottesdienste besuchen, ihr müsst sie dann auch mal zu euch einladen. Und es ist so langsam werden die Grenzen verschwinden, die 10 Gebote werden nicht mehr so wichtig sein und sie werden peu à peu Gefallen finden an diesem Leben mit Sex und Freiheit und Liberalität. Das Ganze läuft natürlich dann unter dem Banner, ihr wollt doch nicht intolerant sein, wir dienen doch auch Göttern, wir dienen doch auch höheren Mächten und lasst doch das einfach stehen, macht mit, ihr macht bei uns mit, wir machen bei euch mit. Das ist ja, wovor Gott immer gewarnt hat. Und so ist es dann auch gekommen, es kam ein furchtbares Gericht über Israel. Und ich habe vorher gesagt, ein Altar wurde gebaut auf den Höhen des Baal, das war der Baal Peor. Das ist ein Gott, dem heute viel geopfert wird. Wissen Sie, was das für ein Gott ist? Ein Sexgott. Baal Peor ist der Sex- und Liebesgott, auch unter Astarte, Venus und Diana bekannt, die Jagd- und Liebesgöttin. Und ich vermute mal, dass dieser teuflische Rat ihm auch eingegeben wurde aus der unsichtbaren Welt, auf diesen Bergen. Es gibt ja Orte der verdichteten geistlichen Wirkungen, positiv und negativ. Also heute Morgen, ich hoffe mal, und ich weiß, denn wir haben gesagt, dass diese Versammlung im Namen Jesu stattfindet heute Morgen, ist eine verdichtete Wirksamkeit des Geistes Gottes. Durch sein Wort, durch die Gemeinschaft. Und sein Name soll geehrt und geheiligt werden. Aber es gibt es auch im negativen Sinn. Und ich könnte mir vorstellen, dass auf den Höhen Baals Bileam diese geniale Idee gekommen ist, die dann nachher so erfolgreich war. Also er wird sehr negativ beurteilt und am Ende lässt der Herr ihn durch Israel umbringen. Das lesen wir in 4. Mose 31, Vers 8, wegen Wahrsagerei und als Volksverführer. Ich weiß nicht, ob Sie dieser Tage beobachtet haben, diesen türkischen Parlamentarier, ich habe mir irgendwo den Namen notiert, Hasan Bitmez, haben Sie es gesehen, der am Pult des Parlaments in der Türkei einen Herzinfarkt bekommen hat. Nun, ich muss eins voraus sagen, man muss äußerst vorsichtig sein, wenn irgendwas passiert, zu sagen, so aus unserer begrenzten Warte, das ist geschehen, weil. Aber in dem Fall war es schon wirklich sehr signifikant. Er wetterte so richtig gegen die Zionisten und gegen Israel, wünschte deren Untergang, nannte sie Mörderbande und flehte den Zorn Gottes auf sie herab. Er regte sich auch furchtbar über Erdogan auf, der viel zu lasch wäre. also der Sultan vom Bosporus. Und während er so den Zorn Gottes über Israel herabrief, bricht er mit einem Herzinfarkt zusammen und stirbt kurze Zeit später. Das war schon sehr markant. Gut, rein menschlich kannst du sagen, der gute Kerl hat sich völlig aufgeregt, aber es kann auch ein Reden Gottes sein. Ja, ich habe schon gesagt, und damit kommen wir zum zweiten Teil, wo es mehr weihnachtet, wenn Sie das so wollen, mit dem Biljam und so, mit den Kriegen. Aber es ist die Realität in dieser Welt. Jesus kam ja nicht in ein Paradies, der kam in einen Saustall voller Sünde, Schmutz und Elend. Bis heute ist die Welt so. Wir dürfen nicht glauben, mit Bachliedern und schönen Kantaten und hat alles seinen Platz und hat alles seinen Wert. Aber die Welt liegt im Argen. Es ist schrecklich, was tagtäglich hier geschieht. So sieht's aus. Also nicht der süße kleine Jesus, sondern es ist auch Jesus, der Richter, der Retter, der letztendlich aus Liebe natürlich retten wird, aber der zwischenzeitlich auch schweres Gericht üben wird. Also es ist erstaunlich, dass dieser Biljam dann diese Prophetie aussprechen kann. Kommt auch nicht so ganz klar damit, sie, ausgerechnet der und auch noch so treffsicher. Und er spricht von einem, der aus Jakob kommen wird. Also Jakob ist immer die Bezeichnung des fleischlichen Israels. Das ist immer das zwölfstämmige fleischliche Israel gemeint. Also ein Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs, ein Israelit. Und er wird eine ewige Herrschaft bekommen. Im Judentum übrigens hat man das dann auf David gedeutet, der ja rund 400 Jahre später tatsächlich Gericht an den Moabitern geübt hat. Aber das war ja nichts Bleibendes. Also die Vollerfüllung in einem höheren Sinn ist durch den Sternensohn, durch Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, an meinem 40. Geburtstag waren wir in Rom zusammen. Weißt du gar nicht mehr? Das war ein weltbewegendes Ereignis, mein Geburtstag. Also hallo, das enttäuscht mich ja. Naja gut, also wir waren auch in den Priscilla-Katakomben und die Nonnas haben uns vergessen, das weißt du noch, ja, wo wir ewig da warten, die Nonnas haben uns ganz vergessen, bis wir sagten, wir wollten ja auch noch in die Katakomben. Ach, ich habe ich ja ganz vergessen. Also gut, wir waren in den Priscilla-Katakomben und 2., 3., 4. Jahrhundert, Beerdigungsstätten, das war ja nicht nur für Christen, sondern auch für andere, aber das war nun eben vielfach für Christen. Und da hat man an einer Stelle gesehen, wie ein Mann dasteht, also da ist die Maria mit dem Jesuskindlein und dann ein Mann, ich weiß nicht, soll es Biljam sein oder sind es die Apostel oder es bleibt unklar, der auch auf einen achtzackigen Stern am Himmel zeigt. Der Stern von Bethlehem, der Sternensohn ist geboren. Das ist in ihm in Erfüllung gegangen. Und er besiegt nicht irgendwelche irdischen Mächte, sondern den Feind, Sünde, Tod und Teufel, indem er sich zum Fluch macht. Und da merken Sie schon, irgendwie mit dem Biljam Fluch und Segen, da hängt doch was zusammen. Der Gesegnete macht sich zum Verfluchten, um den Segen Abrahams in die Welt zu bringen. Also sind wir gesegnet dem Herrn, weil er sich zum Fluch machen lassen hat. Der Sternensohn, der wahre Sternensohn. Also Jesus Christus ist der wahre Sternensohn, der durch sein Gekommensein und sein Wiederkommen die Balaks und Biljams sowie alle anderen Feinde Gottes und seines Volkes richten wird. Er wird nicht nur herrschen, sondern sein Volk im tausendjährigen Reich und auf neue Himmel und Erde schirmen, schützen und segnen wie nie zuvor. Jesus ist die personifizierte Treue Gottes. Allein das Kommen Gottes in seinem Sohn in diese Welt ist das Ausrufezeichen, ich lasse euch nicht. Grund genug hätte Gott ja, bis heute. Aber es ist das Zeichen auch für sein Volk der Bundestreue. Und so kommt er, der Sternensohn, und er wird wiederkommen. Und es ist interessant, dass die Biljams Prophetie auch hier noch einmal eine Erfüllung finden wird, denn Jesus sagt selber, dass es ein Stern in der Endzeit, ein Himmelszeichen geben wird. Wie es jetzt genau aussieht, weiß ich nicht. Hat auch viel überlegt, der Stern von Bethlehem, was war das? Ich bin da immer ein bisschen skeptisch mit diesen Planetenkonjugationen und so weiter. Weiß ich nicht. War vielleicht auch etwas Übernatürliches, was man so gar nicht erklären kann. Aber der Gekommene ist der Wiederkommende. Er wird wirklich alles ändern. Mit seinem ersten Kommen hat er die Grundlage gelegt für ein neues Menschsein. Wenn er gekommen wäre und hätte gleich die neue Welt gebracht, ja, dann wären wir ja die Alten geblieben. Und die Alten sind nicht kompatibel mit der neuen Welt und mit der Welt Gottes. Also erst muss der Mensch die Herzen verändert werden. Das geschieht, indem man Jesus ins Herz lässt, das Licht des Lebens. Und dann kann auch das Äußere verändert werden. Die Prophetie Biljams zeigt den Triumph Gottes durch die Menschwerdung Jesu. Es kommt einer. Und dadurch, dass er von Jakob kommt, ist ja schon die Jungfrauengeburt oder zumindest die menschliche Geburt angedeutet. Ein wahrer Sternensohn. Einer aus einer anderen Welt, der Welt des Lichts. Und Satan, der große Biljam Balak, der Gottes Volk verderben und verschlingen will, unternimmt alles, um mit Raffinesse, Zauber und Verführungskunst gegen diesen Sohn Gottes vorzugehen. Aber Gott triumphiert. Alles, was er unternimmt, schlägt letztendlich zum Segen aus. Und da kommen wir zum zentralen Punkt. Und zwar, der größte Triumph war für den Balak Biljam in der unsichtbaren Welt, als er es geschafft hat, den Sohn Gottes ans Kreuz zu schlagen. Kolosserbrief und andere Stellen erklären uns das. Da dachten die Mächte der Finsternis, gewonnen, Sieg, erledigt, wir haben ihn. Und Gott hat triumphiert. Denn indem er, ich habe es mal gesagt, Galaterbrief, zum Fluch geworden ist, hat er den Sieg errungen. Er hat den Tod mit dem Tod besiegt. Er hat sich wirklich verfluchen lassen. Er hat das, was Biljam mit dem Gottesvolk vorhatte, auf sich genommen, um den Segen Abrahams auf Israel und dann Christus auf alle Geschlechter der Erde. Ohne Begrenzung, ohne Limit, durch Gericht und Gnade. Das ist das Programm. Also das ist so wunderbar. Wir können so froh sein, dass wir das erkennen dürfen und dass Gott es noch vielen das Herz öffnet, wie Lydia, die Frau da von Philippi, die Purpurkrämerin. Ja, Paulus sagt, wir wissen aber, dass Gott denen, die Gott lieben, dürfen durch die Gnade Gottes alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist so wunderbar. Also wir müssen uns vorstellen, wir leben ja auch in der Feindeswelt. Wir haben immer mit der Umweltverschmutzung und der Luftverschmutzung und der Wasserverschmutzung ist ja auch ein Problem, gebe ich ja gerne zu. Aber das Hauptproblem ist die geistliche Verschmutzung. Wir leben sozusagen im absoluten Dreck. Und es gibt viele Mächte, auch in der unsichtbaren Welt, die zum Teil Menschen benutzen und andere Dinge, um uns zu schaden als Kinder Gottes und zu fluchen. Aber der Herr, er wandelt Fluch in Segen. Wir haben viele schon erlebt, dass man Dinge mitmacht, wo man zunächst sagt, muss das denn auch noch sein? Schmerzhafte Dinge, Dinge, die Leid, die Bedrückung, Enge verursachen. Und sie wurden zum Tor, zum Tal der Hoffnung. Da wandelt der Herr den Fluch in Segen. Und wir wollen die Konsequenz ziehen aus dem, dass Jesus seine Treue, dass Gott seine Treue durch sein Kommen gezeigt hat, indem wir in seiner Treue treu sein dürfen. Wir können Gott nicht halten. Gott hält uns. Aber indem er uns hält, sind wir Gehaltene. Der, der uns hält, macht uns zu Gehaltenen. In seiner Treue können wir treu sein. Und deswegen wollen wir mit einem Teil eines Liedes von Philipp Spitta antworten, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Erinnern Sie sich noch, was Wilhelm Busch Biljam zu Balak sagen lässt? Du musst sie, um erfolgreich zu sein, von ihrem Gott trennen. Du musst so unmerklich sie von Gott und seinen Geboten und seinem Wort Step by Step zur Seite schieben. Immer größer muss die Lücke werden und dann kriegst du sie. Dann kannst du sie zerstören, dann kannst du sie verderben, dann kannst du sie verschlingen. Und die Antwort von Philipp Spitta, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Er war übrigens in Göttingen hat er studiert, 1801 bis 1859, dieser Theologe und Liederdichter, war dann am Ende noch Superintendent. Und er war übrigens in einem Kreis zunächst mal mit Heinrich Heine, dem großen Spötter. Manche sagen, er wäre am Ende seines Lebens umgekehrt, da gibt es ja dieses Gedicht, bin da kein Experte drüber. Aber Philipp Spitta, und das Lied werden wir gleich noch singen, der schreibt dann ja und dichtet, bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Könnte ich's irgend besser haben als bei dir, der allzeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit, könnte ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist. Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut? Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollte ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Vieles in dieser Welt will uns von Jesus wegziehen. Die Balak-Biliams-Geister dieser Zeit, die unsere Jesus-Beziehung verwässern wollen. Und wir dürfen in der Gnade und in der Treue Gottes antworten, bei dir will ich bleiben. Weihnachten ist nicht nur die Fleischwerdung Gottes, sondern auch die Zusage Gottes, ich bleibe bei euch. Trotz eurer Sünde, trotz eures Abfalls, trotz eurer Widerspenstigkeit, ich bleibe bei euch. Und wir dürfen auch antworten, bei dir, Jesus, will ich bleiben. Und das ist die große Gefahr, und deswegen wird vor Biliam auch immer gewarnt, dass wir uns so Step by Step ganz unmerklich von Jesus, von der Gemeinschaft, vom Wort, vom Gebet entfernen. Wissen Sie, ich will das an Saul und David, und dann sind wir schon am Ende, deutlich machen. Saul und David, zwei Männer Gottes, stimmt's? Aber auch zwei Sünder, wie sie im Buch stehen, nämlich in der Bibel. Der eine verbirgt seine Schuld. Es geht ihm um Ehre und Ansehen, Saul. Er flieht nicht zum Herrn, sondern vom Herrn weg und geht unter und bringt sich am Schluss selbst um. Geht er so vorher noch zu der Hexe von Endor, ruft lieber okkulte Mächte an, Gott redet ja nicht mehr mit ihm. Und der andere ist ein genauso großer Sünder. Da wird immer wieder gesagt, ja, der David, da hat er Gott schon vorne gesehen, der ist ein bisschen besser wie Saul. Nein, ist genauso ein Sünder. Aber er bekommt von Gott, und deswegen ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, die Gnade, mit seinem Ehebruch, seinem Auftragsmord, seinem Jähzorn, seiner Eingebildetheit. Und er hat die geheiratet, weil viel Einfluss und Geld damit verbunden ist und andere Dinge. Er wollte schon nach oben, ja. Aber er kommt mit seiner Sünde, mit seiner Schuld, mit seiner Fleischlichkeit zu Gott und wird ein Mann nach dem Herzen Gottes. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Ohne Jesu, Geld, Macht und Ehre. Saul sagt, als Samuel ihn absetzt, Befehl Gottes, jetzt ehre mich doch vor den Augen des Volkes. Lass uns ja nichts bekannt werden lassen, das wäre der Super-GAU. Und das ist die Gefahr auch in unserem Leben. Die Bibel liegt oft unbenutzt da, das Gebetsleben lahmt, wir haben für alles mögliche Zeit, nur das Entscheidende bleibt auf der Strecke. Jesus will uns mit Seilen der Liebe ziehen. Seine Arme sind offen. Aber es ist so viel anderes, so viel Verlockendes. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Peter Strauch hat in seiner Abschlussrede an der FDH Gießen dieses Jahr gesagt, das Wichtigste ist, dass Jesus uns hält. Und in seiner Treue können wir treu sein. Die vierte Strophe. Ja, Herr Jesus, bei dir bleibe ich so in Freude wie in Leid. Bei dir bleibe ich, dir verschreibe ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gegenwärtig, auch des Rufs aus dieser Welt. Denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Das ist Weihnachten. Er ist treu und in seiner Treue dürfen wir uns an ihn halten. Und das ist unser Heil und unsere Rettung. Der Sternensohn. Amen. Wir wollen beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass du in deiner Treue diese Welt nicht lässt, dass du in dieser deiner Treue dein Israel nicht lässt, deine Gemeinde und auch uns persönlich. 1000 Gründe, um uns zu verwerfen, 1000 Gründe, um sich von uns abzuwenden. Aber so bist du nicht. Du bist treu. Und in deiner Treue hast du dich in diese Welt aufgemacht, um die Welt zu erlösen, zu erretten. Deinem Sohn hast du den Sternensohn gesandt, im Stern von Bethlehem und im Stern des Wiederkommenden. Und nun schenk, dass wir unter diesem Aspekt und diesem Horizont unser Leben führen, dass wir es nicht verdrödeln, dass wir nicht den Biliamsgeister unserer Zeit erliegen, sondern wie Philipp Spitter sagen, bei dir, Jesu, will ich bleiben, für Zeit und Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.